Sehr geehrte Zuseherinnen, verehrte Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urban Future Talk, ein Format, eine Diskussionsreihe des Stadtforschungsinstituts Urban Forum in Zusammenarbeit mit der WBA, der Wiener Bildungsakademie, in der wir uns auch jetzt befinden. Ja, es geht um die Herausforderungen der Zukunft, wichtige Fragestellungen für den urbanen Raum. Heute wird es um Nachhaltigkeit gehen, es wird um Nachhaltigkeit im Bauwesen gehen, es geht um den Einfluss des Klimawandels, auch Stichwort Green City. Ich freue mich auf meinen heutigen Talkgast, Frau Architektin, Diplom-Ingenieurin, Doktorin Renate Hammer. Ich freue mich auf unseren Talk. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklären, uns ja ein paar Gedanken zu spenden, Ihre Arbeit ein bisschen zu teilen mit uns und ja uns Einblicke zu geben in Ihre Arbeit und Ihr Wirken. Kurz, dass ich mich selber vorstelle, mein Name ist Marie Grüner, ich bin Kuratoriumsmitglied vom Urban Forum und darf stellvertretend für das Institut diesen Urban Future Talk mit Ihnen heute führen.
Vielen Dank.
Ich würde Sie gerne kurz vorstellen, weil daraus ergibt sich schon die erste Frage. Frau Architektin, Sie leiten das Institute of Building Research and Innovation. Das Forschungsinteresse des Instituts besteht in zukunftsfähigen Gebäuden, in nachhaltigen Bauen, in Gebäudetechnik, in Siedlungsstrukturen. Sie haben neben Architektur auch Philosophie und Postgradual Urban Engineering in Tokio studiert und soweit ich weiß auch Solararchitektur. Und Sie sind aktiv in der Plattform Baukulturpolitik. Das sind jetzt alles teilweise ein bisschen unterschiedliche Themenbereiche auch oder Fachrichtungen. Wie verbinden sich Ihrer Meinung nach Architektur mit Philosophie und Kultur?
Ja, es ist sehr vielschichtig und ich glaube, man kann es auch nicht auf einen Aspekt oder einen Zugang runterbrechen, sondern das ist ein sehr persönliches Weiterentwickeln von Tag zu Tag. Ich habe auch, wie ich begonnen habe, Architektur zu studieren, mir gedacht, ich müsste mich entscheiden zwischen Philosophie und Architektur. Und dann kam es zu so einem denkwürdigen Ausspruch von einem Professor von mir, Professor Buchhammer, der gesagt hat, seid euch sicher, wenn ihr ein Gebäude auf die grüne Wiese stellt, egal ob es gut oder schlecht ist, eins ist ganz klar, die Wiese ist dann nicht mehr da. Und das hat mich schon sehr beeindruckt und hat mich bewogen, mich zu fragen, was man denn darf, speziell als Architektin. Man bewegt unheimlich viel Masse, man braucht viel Energie, man verbraucht Natur im engsten Sinne eigentlich. Und man gestaltet für Menschen, die man oft gar nicht kennt. Und das war für mich dann der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das muss ich über die Architektur und das, was mir dort im Studium geboten ist, einfach genauer betrachten und weiter betrachten. Und bin in die Philosophie mit diesem Ausschnitt der Ethik, was darf man tun? Und die Kultur setzt dann da drauf, wenn man sich das überlegt hat, nämlich wie mache ich es? Kultur ist immer die Frage, wie gehe ich es an? Und das ist sozusagen der Bogen von der Architektur. Was möchte ich machen? Darf ich das? Und wie gehe ich es an? Und
natürlich in Richtung Zukunft.
Natürlich in Richtung Zukunft, ja.
Ihnen ist die Wiener Bildungsakademie nicht neu. Sie waren schon hier. Sie waren 2021 Gastvortragender im Lehrgang Umwelt in Wien und urbane Nachhaltigkeit hier in der Akademie. Das Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel in aller Munde, wir hören es tagtäglich und umfasst alle Lebensbereiche. Auch natürlich ganz stark die Planungs- und Baubranche. Wie erleben Sie das Thema in dieser Branche? Ist ein Bewusstsein da? Wird es unterschätzt? Wird es überschätzt? Wie ausgeprägt ist es? Oder gibt es immer noch Leute, die das leugnen?
Also ich glaube, wenn wir es von 2021 aus sehen, dann hat sich sehr viel getan in Richtung vertieftes Bewusstsein. Das merke ich schon, das sehe ich deutlich. Ich sehe es auch vor allem bei jungen Leuten, die das ganz offensiv ansprechen und andenken. Was mich beunruhigt, ist, dass die Konsequenz, die aus dem Bewusstsein folgen sollte, die ist da, aber sie ist nicht so schnell wie die Entwicklungen. Also uns überrollen ein bisschen die Dinge. Ich weiß noch, 2021 habe ich versucht zu zeigen, wie lange wir denn noch Zeit hätten bis zur Erreichung des oder Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels. Das war damals noch so im Jahr 2031 und de facto ist es letztes Jahr überschritten worden. Mhm. Diese Geschwindigkeit überrascht jetzt sogar die Experten, Expertinnen, die sich damit befassen müssen und dürfen. Umso schwieriger ist es für eine breite Gesellschaft, mit dieser Geschwindigkeit klarzukommen und entsprechend zu reagieren. Und das Reagieren darauf bedeutet schon eine systemische Änderung. Und das ist, das kann mit sehr positiven Entwicklungen verbunden sein. Es ist aber sicher neu und vor Dingen, die neu sind, wo man nicht weiß, sind das Erfolgsbringer oder nicht, da schreckt man zurück. Das macht aber sozusagen das Gesamte nicht besser.
Also das Bewusstsein ist da, ja. Aber es ist immer noch Neuland und keiner weiß, wo es hingehen wird.
Das kann man nicht wissen. Ja. Also die Zukunft, keiner kann in diese Glaskugel schauen und sagen, so wird's. Man kann nur versuchen, sozusagen den Rahmen zu verbessern und Möglichkeiten aufzumachen. Das ist die Grundidee der Nachhaltigkeit, zu sagen, schau, dass die Anzahl der Möglichkeiten wächst. In unserer Situation würde ich sagen, zumindest erhalten bleibt. Ich will, dass meine Kinder, ich will auch, dass ich, ja, also wie gesagt, 1,5-Grad-Ziel habe ich jetzt miterlebt, dass es gefallen ist. Ich will Möglichkeiten haben. Ich will nicht eingeschränkt werden auf ganz enge Szenarien. Du musst das, du musst das, du musst das. Ich möchte eine Auswahlmöglichkeit an klugen Dingen haben. Was uns klar sein muss, dass was gestern klug war und gut funktioniert hat, ist unter den geänderten Rahmenbedingungen nicht unbedingt klug. So geht es vielleicht, also es geht so nicht weiter, nicht vielleicht, es geht so wie bisher nicht weiter.
Ja. Sie haben in einem Interview vor einigen Jahren im Standard gesagt oder gesprochen vom urbanen Mikroklima. Was kann ich mir darunter vorstellen, was kann sich ein Laie darunter vorstellen?
Ja, das, was man täglich erleben kann. Also wenn wir vorstellen, wir gehen an einem heißen Sommertag in einer engen Straße und auf der einen Seite der Straße stehen Bäume und auf der anderen nicht, dann fühle ich mal in mich hinein und überlege mir, gehe ich auf der sonnenbeschienenen Seite oder gehe ich lieber unter den Baumschatten? Und dann habe ich nach meinem Gefühl eine Entscheidung getroffen, wo es mir besser geht in dieser Hitzesituation. Und am Abend, wenn die Sonne untergegangen ist, kann sein, dass ich vielleicht aus dem Baumschatten rausgehe, weil ich weiß, da drüben die Mauer wurde angeschienen, die ist jetzt schön warm, da lehne ich mich an. Das sind so Erlebnisse in diesem Mikroklima der Stadt.
Das heißt, jeder für sich in seinem Mikroklima.
Sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zum Teil, auch unterschiedliche Bedürfnisse. Also manchen ist eher gern kalt, andere sagen, boah, ich bin wirklich strahlungsempfindlich, also ich vertrage die Sonne nicht. Und so muss man reagieren. Für den Stadtplaner heißt es natürlich, ich muss sicherstellen, dass diese Auswahl gegeben ist. Und natürlich gibt's Grenzen dessen, was Menschen mögen im Außenraum und mit dem veränderten Klima werden diese Grenzen viel leichter erreicht. Also bei 40 Grad hält sich keiner mehr gerne in der Sonne auf oder fast keiner. Und darauf gilt es dann eben zu reagieren, in dem, was ich im Straßenraum tue, wie ich meine Gebäude beschatte, welche Oberflächen ich wähle. Breites Spektrum an Reaktionen, die dazu Erfolgen haben.
Wie Sie sagen, es kommt dann wahrscheinlich auf die Schnelligkeit an, ja, ja. In der das voranschreitet und welche Möglichkeiten wir dann haben. Ja.
Also es kommt in dem Kontext vor allem auf die Geschwindigkeit an, mit der wir die sogenannte blau-grüne Infrastruktur umsetzen. Grün kann sich jeder vorstellen, das sind unsere Pflanzen und Bäume. Also ein Baum ist wirklich mit seinem Schatten, mit seinen vergleichsweise kühlen Blättern und seinem Verdunsten ein wirklich guter Klimamoderator im Außenraum. Allein auch der mag die Hitze nicht und er mag vor allem die Trockenheit nicht. Und wenn er sehr klein ist, dann braucht er noch, bis er sich an sowas gewöhnt. Und wir müssen einfach schauen, dass wir sehr rasch möglichst Bäume sozusagen ansiedeln, die auch wirklich älter werden. Mhm. Und dazu braucht es dann die blaue Infrastruktur, nämlich eine entsprechende Wasserversorgung. Mhm. Und da müssen wir von der Idee wegkommen, dass wir alles, was wir tun, mit Trinkwasser schaffen werden. Also wir müssen überlegen, wie kann ich Regenwasser nutzen, wie kann ich Regenwasser rückhalten, kann ich vielleicht das eine oder andere Brauchwasser, sprich Händewaschwasser oder Ähnliches, noch einmal nutzen, um zum Beispiel Pflanzen zu versorgen. Also das ist eine wirklich große Umstellung im städtischen Raum. Das war sozusagen die letzten 100 Jahre so nicht geplant. Jetzt gilt es zu planen.
Ja, einiges aufzuholen.
Ja, und eben umso länger wir brauchen, umso schwieriger wird es für die Pflanzen. Hm.
Grüne Infrastruktur ist ein gutes Stichwort. Grüne Bepflanzung ist in der städtischen Baukultur, muss mehr verankert werden, ja, wenn wir von der urbanen Nachhaltigkeit sprechen. Ein gutes Stichwort sind die Green Cities. Ja. Ja. Green ist in aller Munde. Wie weit können wir eine Green City erreichen? Ist das immer noch eine Vision oder eine Illusion? Können wir wirklich grün werden? Wo stehen wir da? Wie ist da Ihr Blick Richtung Zukunft?
Ich glaube, wir brauchen wirklich einen Blick aufs Ganze. Ganz entscheidend ist, dass wir mit diesem Grün nicht nur das städtische Grün an sich meinen, sondern dass es darum geht, dass man eine Stadt auch versorgen muss, möglichst auf kurzem Weg mit Nahrungsmitteln. Wir sind gewohnt, uns zu überlegen, wie wir sozialen Wohnraum schaffen, wie wir leistbares Wohnen schaffen. Diese Überlegung ist wirklich gut verankert. Dafür wird gekämpft und man lässt sich was einfallen. Aber es ist ebenso ein wirklich zentrales soziales Anliegen, dass die Lebensmittel erschwinglich bleiben. Und deswegen ist dieses begrenzt Halten des Raumes für gebaute Strukturen im Vergleich zum Grün rundherum einfach ein zentrales Thema. Das ist schwierig. Eben in dieser Abwägung, wie schaffen wir leistbaren Wohnraum? Muss der in die Fläche gehen? Geht er in die Fläche? Was bedeutet das für die Grünreserve, sprich Lebensmittelsicherheit um die Stadt herum? Und es geht nicht mehr nur um die Lebensmittel, es geht mittlerweile auch um Wasser. Wir alle wissen, Grundwasserspiegel sinken. Also wir müssen damit dem Gegenüberstellen von natürlichem Umraum der Stadt und der Stadt selbst auch ein neueres und wahrscheinlich rigideres System uns auferlegen, um einfach zu sagen, wenn ich hier versorgen will, muss ich mich um den Umraum kümmern. Also das Grün in der Stadt ist das eine, das Grün um die Stadt ist das andere. Und ich denke, eine Stadt selbst zu begrünen und mit Pflanzen grün zu halten, kann dann gelingen, wenn ich aus dem Umraum eben zum Beispiel das Wasser nachbekommen kann, wenn ich sicher sein kann, dass Windschneisen erhalten bleiben, dann ist das möglich. Aber wir müssen wirklich rasch sein und wir müssen konsequent sein.
Mhm. Sie haben jetzt sehr schön auch nochmal erklärt, dass eine Green City nicht nur die Bepflanzung, die grüne Nachhaltigkeit ausmacht, vor allem auch die soziale Komponente. Jetzt mit all diesen Dingen, die Sie jetzt erwähnt haben, wo stehen wir da, wenn wir jetzt an Wien denken zum Beispiel?
Ich glaube, dass wir in Wien gerade eine ganz spannende Zeit tatsächlich an dieser Kante der Auseinandersetzung erleben. Wir müssen uns überlegen, was kann soziales Wohnen heißen und wo und wie kann leistbares Wohnen generiert werden. Und wir haben jetzt wirklich erfolgreich über Jahrzehnte mit preiswertem Neubau gearbeitet. Mhm. Und jetzt werden aber tatsächlich wertvolle Flächen knapp. Und deswegen würde ich sagen, wir konzentrieren uns jetzt auf Dinge, die schon da sind, auf das Weiterbauen im Bestand und auch auf den Leerstand. Es gab jetzt diese Statistikerhebung, dass in Wien in etwa 100.000 Wohnungen keinen Haupt- und Nebenwohnsitz gemeldet haben. Das heißt, das sind Potenziale, die es zu heben gilt. Und ich denke auch in sozialverträglicher Weise. Und auch hier geht's wirklich darum, Dinge neu zu ordnen, weil vieles, was leer steht, steht nicht leer, weil es nicht saniert ist. Also sanieren ist die eine Schiene, sondern einfach, weil es ein Finanzprodukt ist, wo es keinen interessiert, ob es genutzt wird oder nicht. Hauptsache, es ist da. Da, denke ich, gilt es für soziales Wohnen einfach neu zu denken und diese Potenziale zu nutzen.
Das ist ein wichtiger Aspekt. Zum Abschluss hätte ich noch eine, sage ich jetzt mal, abstrakte Frage. Mhm. Das Urban Forum ist ja ein Stadtforschungsinstitut. Mhm. Es geht um Urbanität. Jeder interpretiert das auch ein bisschen anders. Wie sieht Urbanität für Sie aus? Was macht das für Sie generell aus?
Also wenn Sie von der abstrakten Ebene ausgehen, dann sehe ich das Urbane als Gegenpol zum Ruralen. Und das Rurale lebt davon, dass es sehr unmittelbar an natürliche Zyklen, sei es Jahreszeiten, Ernten, Aussehen, Ähnliches, angekoppelt ist. Und das Urbane gibt sich selber einen Titel. Ich bin eine Handelsstadt, ich bin eine Universitätsstadt, ich bin eine Grenzstadt, wie auch immer. Man erfindet sich, man ist in ständiger Veränderung und ich glaube, im Moment sind wir wieder als Stadt ganz stark gefordert, auf Veränderung zu reagieren. Und grundsätzlich ist die Stadt so konzipiert und das macht das Urbane aus, dass man auf Veränderung reagiert und im Zusammenschau und in der Verbindung mit dem, was wir vom Ruralen lernen können, denke ich, brauchen wir eine nachhaltige Wende für die Stadt.
Ist noch irgendwas offen geblieben? Etwas, was Sie noch uns mitteilen möchten?
Ich glaube, das war ein schönes, rundes Interview mit guten
Vielen
Fragen.
Dank für das Gespräch, die wertvollen danke. Gedanken und Inputs. Ich kann heute viel mit nach Hause nehmen und ich denke auch unsere Zuschauerinnen. Wir sehen uns beim nächsten Urban Future Talk. Vielen Dank.
Dankeschön.